Pfingsten. Also machen wir was mit, für, durch und über den Heiligen Geist. Überraschung. Ich habe mir anfangs gedacht, soll ich irgendwie was sagen über so die Aufgaben und die Funktionen des Heiligen Geistes im Leben von einem Gläubigen. Hätte aber ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ihr wisst schon, Versiegelung, die Führung, Überführung von Sünden, die Gaben des Geistes, die Früchte des Geistes. Da werden wir mit 3 Punkten nicht auskommen. Das wäre sich nicht ganz ausgegangen. Also werden wir das Ganze anders angehen. Vielleicht warst du auch schon mal in so einer Situation, wo du irgendwo unter anderen Menschen warst und du hast dir dann irgendwie überlegt, mit wem habe ich es da zu tun? Das ist irgendwie automatisch, dass wir unser Gegenüber ein bisschen einstufen. Man soll zwar nicht unbedingt Menschen in Schubladen stecken, aber man tut es instinktiv. Wir wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Ist das ein Bruder, eine Schwester im Herrn oder ist das jemand, der mit dem Glauben gar nichts anzufangen hat oder sogar dagegen ist oder ist der irgendwie religiös? Man überlegt halt, mit wem habe ich es da zu tun und dementsprechend verhalten wir uns dann ja anders. Und es macht einen Unterschied, ist man unter Geschwistern oder ist man unter Fremden. Und auch wenn es nicht unsere Aufgabe ist, jetzt Menschen einzustufen und die Bibel sagt ja auch, wir sollen allen Menschen mit Liebe begegnen, allen Menschen eine helfende Hand reichen, allen Menschen gegenüber barmherzig sein, macht es doch einen Unterschied, mit wem habe ich es da zu tun. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, jetzt zu entscheiden, ist er gerettet oder ist er nicht gerettet. Das können wir auch gar nicht. Das ist einzig und allein Gottes Sache. Aber trotzdem wollen wir wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und der Schlüssel dazu ist der Heilige Geist. Denn wer den Heiligen Geist hat, der ist gerettet. Wer gerettet ist, hat den Heiligen Geist, haben wir heute schon gehört. Also Rettung und Heiliger Geist gehen irgendwie Hand in Hand. Aber eben, wie erkennt man das jetzt? Und die Frage ist jetzt, ja, wer hat den Heiligen Geist? Und da lesen wir zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1, und nachdem ihr das Wort der Wahrheit und die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Also jeder, der das Evangelium, der Jesus annimmt, ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Und in Johannes Evangelium sagt Jesus, Kapitel 3, ich versichere dir, erwiderte Jesus und sagt dir eines, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, jeder, der errettet ist, hat den Heiligen Geist, jeder, der den Heiligen Geist hat, ist errettet. Die Frage ist jetzt, erkennt man das irgendwie? Meine, wir haben jetzt nicht so einen Stempel drauf, so ein Siegel, dass man das sieht. Und auch mit der Führung des Geistes ist es ja auch nicht immer gleich. Ich spüre den Heiligen Geist ja nicht immer so. Manchmal, ja, sehr intensiv. Und wir haben jetzt in letzter Zeit auch immer wieder so Zeugnisse gehört, wo man einfach gesehen hat, da hat der Heilige Geist geführt. Das kann sich kein Mensch ausdenken, solche Begebenheiten. Und dann gibt es aber wieder Situationen, da merkt man das nicht so, dass man vom Geist geführt wurde. Und vielleicht ist euch das auch schon ab und zu so gegangen. Mir ist es schon so gegangen, dass ich am Morgen bete, bitte Herr, führe mich durch den Tag, gib mir Begebenheiten, man merkt, du bist da, lass mich Salz und Licht sein, gib mir so das richtige Wort zur richtigen Zeit, so wie es Jesus auch gesagt hat im Matthäus-Evangelium, im 10. Kapitel, macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet in euch. Das ist das, was wir uns eigentlich wünschen. Wir machen den Mund auf und Jesus kommt raus. Und oft ist es ja auch so, oft ist mir dann auch schon passiert, dass ich irgendwas sage und in dem Moment denke ich mir schon, boah, warum hat es nicht einfach im Mund gehalten? Das war jetzt so, dann nehmt es vor, ich möchte es einfach wieder zurück reinbringen, das Wort, aber wenn es einmal draußen ist, ist es draußen. Und es ist gefährlich, die Zunge ist gefährlich. Wenn man was Falsches sagt, man kann das dann nicht mehr zurücknehmen. Oder es ist mir auch schon gegangen, dass ich irgendwo was sagen hätte sollen, Und irgendwie in der Situation fällt mir nichts ein. Und hinten noch denkt man, ja, das hätte ich sagen können und das hätte ich sagen können. Und dann denkt man, Herr, warum hast du da nicht die Worte gegeben? Warum hast du mich da nicht geführt? Wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Und dann kann man natürlich auf die Idee kommen, ja, vielleicht habe ich den Heiligen Geist ja gar nicht. Wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, passt das aber auch, dann bin ich ja gar nicht gerettet. Und ihr merkt schon, das ist dann eine ganz eine negative und eine ungesunde Spirale nach unten. Und das soll nicht sein, das darf nicht sein und das muss auch nicht sein. Und deshalb schauen wir uns heute den ersten Korintherbrief an, und zwar das zweite Kapitel, weil wir da eine ganz wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes sehen. Ich würde sogar sagen, dass es die wichtigste Aufgabe ist des Heiligen Geistes. Ihr kennt ja alle das WWW, das World Wide Web. Heute geht es nicht um das WWW, sondern heute geht es um das VVV, das Verständnis vom Vater. Also ich kann es nicht ganz lassen mit den Wortspielen, irgendwas fällt mir immer ein. Und wir haben heute drei Vs. Und es geht um eben dieses Verständnis vom Vater. Und Paulus, das haben wir beim ersten V, macht am Anfang in den ersten sechs Versen einen Vergleich. Und er schreibt da: Als ich zu euch kam, Brüder, um euch das Geheimnis Gottes bekannt zu machen, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Ich denke mir schon mal, das ist Paulus, also er ist ein Gelehrter, er kennt sich aus und er weiß auch, wie man redet, er weiß, wie man schreibt. Großteil des Neuen Testamentes ist von ihm. Und jetzt tut er so, Redekunst, Gelehrsamkeit, das lassen wir mal alles weg. Warum macht Paulus das? Warum macht er sich das so klein? Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anderes zu kennen, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also das ist der Grund. Nicht er will sich da profilieren, wie super das er reden kann, was er für ein toller Prediger ist, sondern Jesus soll groß werden. Und ich fühlte mich sehr schwach bei euch. Ich fürchtete mich und ich zitterte stark. Das klingt jetzt auch eigentlich nicht nach Paulus. Er war jetzt eigentlich nicht so der Angsthase, würde ich mal sagen. Aber was Paulus hier macht und was sein Schwerpunkt ist, ist eben dieser Vergleich. Meine Predigt und mein Wort beruhten ja nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Gottes Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch verkündigen auch wir Weisheit für die, die dafür reif sind. Das ist nicht die Weisheit dieser Zeit, auch nicht die der Machthaber unserer Zeit, die ja irgendwann entmachtet werden. Also er vergleicht hier zwei grundlegende Herangehensweise an das Evangelium, an das Wort Gottes. Überredungskunst und menschliche Weisheit und Gottes Geist und Gottes Kraft. Und er setzt ganz klar auf Gottes Geist und auf Gottes Kraft. Das soll das Fundament ihres und unseres Glaubens sein. Das soll jetzt nicht heißen, wir sollen das Evangelium möglichst plump und unvorbereitet und stümperhaft vortragen, möglichst nicht gut reden, ganz schlecht, einfach nur irgendwie, damit Gottes Geist besser wirken kann. Das soll das nicht heißen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir Paulus beobachten auf seinen Missionsreisen. Er hat immer eine ganz klare Strategie gehabt. Er hat sich genau überlegt, wie er redet, wo er redet, mit wem er redet. Er hat sich die Kultur angeschaut, ihr kennt es, den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Er hat sich über den geistlichen Hintergrund informiert und überlegt, ganz genau, wem sage ich was, wie. Und seine Strategie hat er dann immer wieder angepasst an die Gegebenheiten, an die Personen, mit denen er zu tun hat. Also das heißt nicht einfach nur plump wurscht, Jesus ist Herr, passt schon, die werden das dann schon verstehen, der Geist wirkt eh. Also das soll es nicht sein. Aber, und das hat er ihm da bewusst gemacht und auch den Korinthern und uns, bekehren tut Paulus niemanden. Bekehren, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und auf diese Kraft setzt er. Und darauf vertraut er, dass der Geist wirkt. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so den Vorwurf bekommen, ja, ihr Christen, ihr wollt mich ja nur bekehren. Ja, stimmt, Ganz genau. Das wollen wir. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass Menschen sich bekehren, dass sie umkehren, dass sie zu Jesus kommen. Wir wollen, dass unsere Freunde und Bekannten und Verwandten nicht in der Hölle landen. Also ja, das ist unser Ziel. Wir wollen, dass Menschen sich bekehren. Nur wir können es nicht. Das kann letztendlich nur der Heilige Geist. Und wenn wir zu Konzerten oder Vorträgen oder zu Theater oder sonstigen Veranstaltungen einladen, dann tun wir das ja nicht deshalb, damit unsere Bekannten einen schönen Abend verbringen, dass sie gute Musik hören, eine nette Zeit haben, gutes Essen, ein Buffet. Das ist nicht das Ziel, sondern wir wollen, dass sie Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass sie ihn sehen, und dazu verwenden wir halt alle Möglichkeiten und Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Wir wollen den Samen aussehen zur passenden und unpassenden Zeit, da und dort. Und wir wollen, dass dieser Same aufgeht. Aber das tun wir immer in dem Wissen, dass wir niemanden bekehren. Dass das immer die Tat des Heiligen Geistes ist. Und wir wollen einfach nur Werkzeuge sein in seiner Hand und uns gebrauchen lassen von ihm. Und es ist auch wirklich schlimm, wenn Christen da einfach aufs falsche Pferd setzen und sie auf ihre Überredungskunst, auf ihre Argumente verlassen und meinen, ich kann das gut, ich kann da gut Leute überzeugen und diskutieren. Und sie verlassen sie darauf, statt auf den Heiligen Geist. Und irgendwann, und ich habe das auch schon erlebt, dass sie Menschen dann so in die Enge getrieben gefühlt haben, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ja, ich will jetzt auch an Jesus glauben. Und diese Bekehrungen haben nie gehalten, weil es keine Bekehrungen waren. Es war kein richtiger Sinneswandel, es war keine innere Überzeugung, es war einfach nur der Druck von außen, was dann irgendwann halt nachgegeben haben und einfach mitgelaufen sind, weil alle anderen halt da mit Jesus gehen, ja, dann gehe ich halt mit. Aber sie gehen nicht lang mit und sie gehen nicht weit mit, weil es nicht echt war. Und das ist ja auch nicht böse gemeint. Wir wollen ja, dass unsere Freunde zum Glauben kommen. Und da kann es passieren, dass man dann einfach sich nicht auf den Heiligen Geist verlässt, sondern glaubt, man muss halt gut argumentieren können und logisch, und die Bibel ist logisch und das sind Fakten. Und dann, wenn ich das lang nur und gut nur erkläre, dann werden meine Freunde schon draufkommen, dass ich recht habe. Und das ist eben das falsche Pferd. Und das macht Paulus hier klar, und darum vergleicht er das eben auch und sagt ganz klar, wir müssen uns auf Gottes Geist verlassen. Er macht es, nicht wir. Und der Geist Gottes muss doppelt wirken. Er muss wirken im Sender, im Evangelisten, im Prediger, dem Christen, der heute halt von Jesus erzählt, und er muss wirken im Empfänger, wo das dann ankommt. Beides muss wirken und es muss zusammenwirken, sonst funktioniert es nicht. Und wir haben jetzt ja erst den Kolosserbrief gemacht, und da steht im 4. Kapitel dann, da schreibt Paulus, vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Also es soll dafür gebetet werden, dass sich Türen öffnen, dass sich Herzen öffnen, dass Menschen offen sind für das Evangelium, dass sie es annehmen können. Und, dann schreibt er weiter, betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Es muss in beides zusammentreffen. Eine klare Verkündigung, der Sender muss die Botschaft klar und verständlich rausbringen und der Empfänger muss offen dafür sein, dass er das annimmt. Und beides wirkt der Heilige Geist und sonst niemand. Und immer wieder, gerade also in letzter Zeit, haben wir ein paar Mal so Zeugnisse gehabt im Gottesdienst von so zufälligen Begebenheiten und Treffen, wo auf einmal eine Möglichkeit war, dass man eben diesen Samen ausstreut. Und ich liebe diese von Gott geführten Zufälle. Das sind oft Sachen, die kann sich kein Mensch ausdenken. Da merkt man einfach, da hat der Geist gewirkt, da sind Begegnungen da. Ich hätte nie gedacht, dass ich da mit dem irgendwie so zusammenkomme, dass wir zum Reden kommen. Es hat einfach gepasst. Der Geist Gottes wirkt. Also, der Vergleich macht uns sicher. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, unsere Redekunst, sondern der Geist Gottes bewirkt Veränderung. und er bringt Menschen zu Jesus. Und das war für lange Zeit verborgen und ist jetzt veröffentlicht. Den nächsten zwar Faust. Verborgen und veröffentlicht. Vers 7 bis 12. Nein, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit, dass diese uns jetzt enthüllt wurde und Gott schon vor langer Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Keiner von den Machthabern unserer Zeit hat sie erkannt. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir verkündigen, wie geschrieben steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Der Geist ergründet nämlich alles, auch das, was in den Tiefen Gottes verborgen ist. Wer von den Menschen weiß denn, was im Inneren eines anderen vorgeht, das weiß nur dessen eigener Geist. Ebenso weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. So können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Es ist immer wieder interessant, was diskutiert wird über die Welt, über Gott, über Israel, über Palästina, über Corona, über alles Mögliche, über die Schöpfung, über die Evolution. Und mir kommt oft vor, die Welt hat noch nie so viele Experten gehabt wie momentan. Es gibt so viele Leute, die scheinbar die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, die alles wissen. Und dann wird gelästert, wie dumm doch die anderen sind, dass sie das nicht checken. Als ob man das alles wissen würden. Und oft ist man dann auch sehr untergriffig, unverschämt und respektlos, wie man da miteinander umgeht. Und der Mensch macht sich da einfach wichtig und glaubt, dass er das alles weiß. Und in Wirklichkeit haben wir doch keine Ahnung vom Leben, wie das alles funktioniert, warum das funktioniert. Wir spülen uns einfach auf. Und Paulus sagt, wir haben diese tiefsten Geheimnisse des Universums, das versteht man nur, wenn man die tiefsten Geheimnisse Gottes versteht. Der menschliche Geist, der Geist dieser Welt, der kann, was Gott angeht, nicht ergründen. Das kann man nicht verstehen. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Und so können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. So viele Menschen schlagen sich auf den Kopf und denken sich, was da in der Welt jetzt momentan los ist. Christen schlagen sie nicht auf den Kopf, sondern wir schlagen die Bibel auf und sagen, ja eh klar, eh verständlich, das sind die Geburtswehen, das muss so sein. Das erklärt sich von selbst, wenn man die Bibel liest. Und ich habe da also ein bisschen eine Schwäche, ich kann mir es oft nicht nehmen lassen, dass ich ab und zu auf Facebook irgendwas kommentiere. Meine Frau schimpft dann immer, sagt immer, was tust du, das bringt da nichts, lass das einfach. Aber hier und da muss ich einfach meinen Senf dazugeben. Und da war jetzt auch wieder mal sowas, ich weiß nicht mehr genau, wo es gestanden ist, irgendwie, was in der Welt los ist und wie lange soll das noch so weitergehen. Und da habe ich dann halt irgendwie dazu geschrieben, ja, bis Jesus wiederkommt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da für Kommentare zurückgekommen sind. Ob ich irgendwie als Kind einmal fallen lassen worden bin oder welche Drogen, dass ich eigentlich nehme, dass ich so drauf bin, irgendwas passt bei mir nicht. Oder das Beste war, ob mein Fruchtwasser ranzig war. Also irgendwie ganz dicht kann ich nicht sein, wenn ich sowas schreibe. Ich finde es witzig, meine Frau weniger. Aber eben, wenn man Gottes Geist nicht hat, ist das kompletter Schwachsinn, was wir da von Jesus erzählen. Ohne den Geist Gottes kann man das nicht verstehen. Nur der Geist Gottes veröffentlicht es für alle anderen. Ist das verborgen? Ist das keine Weisheit, sondern Blödsinn? Eben dazu brauchen wir das Verständnis vom Vater. Ab Vers 13. Und davon reden wir auch, von dieser Weisheit, von diesem Verständnis. Aber nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, wie sie der Geist lehrt. Geistlichen Menschen erklären wir geistliche Sachen. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Genau, das merke ich. Wenn ich was sage, das ist ein Rätsel für die Leute, bestenfalls. Denn wer kennt schon die Gedanken des Herrn, dass er ihn belehren könnte? Zitat aus Jesaja. Aber wir haben die Gedanken des Christus. Wir haben die Gedanken des Christus, wir haben dieses Verständnis vom Vater. Und das kann eben nur der Heilige Geist bewirken. Und deshalb denke ich auch, dass das wohl die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er eben diesen Schalter umlegt, dass er es auch einmal Klick macht, dass an die Augen aufgehen, dass es an das Herz aufgeht, dass man das versteht, dieser Aha-Effekt, jetzt auf einmal macht das alles Sinn, früher war das alles Unsinn, jetzt verstehe ich das auf einmal. Das kann eben nur der Heilige Geist bewirken, dass man Christus erkennt, dass man seine eigenen Sünden erkennt, dass man erkennt, dass man einen Retter braucht und dass Jesus dieser Retter ist. Ohne den Heiligen Geist kann man das nicht erkennen. Und damit sind wir jetzt wieder am Anfang, denn daran erkennt man, ist das ein Bruder, ist das eine Schwester im Herrn oder ist das jemand, der so ein bisschen religiös ist? Und eben, das sind nicht immer so unbedingt hundertprozentig die Früchte oder die Gaben des Geistes, die man so erkennen kann, auch, aber in erster Linie erkennt man das, wenn jemand wirklich von Herzen sagen kann, ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Daran erkennt man, der hat das Verständnis vom Vater, der hat das verstanden. Ein anderer kann das nicht erkennen. Und Paulus schreibt dann auch 10 Kapitel weiter im 12. Kapitel, keiner kann sagen, Jesus ist Herr, wenn es nicht der Heilige Geist bewirkt. Und daran erkennt man das dann. Ist es ein Bruder, eine Schwester oder ist der halt irgendwie so ein bisschen religiös, kennt ein paar Bibelverse, redet fromm daher? Und ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal eine Amerika-Reise gemacht mit einem guten Schulfreund, der ist nicht gläubig. Und ich habe mir überlegt, was haben wir so vor. Wir wollten hauptsächlich so die Nationalparks anschauen, eher in der Wildnis herumgurken. Und ich habe gesagt, wenn es irgendwie passt, ich würde ganz gerne da und dort vielleicht einmal einen Sonntag in einen Gottesdienst gehen. War ihm jetzt nicht wichtig, aber okay. Und meistens waren wir daneben irgendwo in der Pampa. Das ist nicht so ergeben, aber doch da und dort ab und so weiter auch im Gottesdienst. Und ich kann mich erinnern, da bin ich irgendwo in einer, keine Ahnung, in welcher Stadt, in einer so einer alteingesessenen Kirche gewesen, ich weiß nicht, ob was presbyterianisch oder vielleicht katholisch, eine kleine Kirche, und man ist reingegangen und hat gemerkt, das sind nicht gewohnt, dass da Besucher kommen. Also hauptsächlich alte Leute, wenig Leute, aber es war ein netter Gottesdienst und hinten noch kommen sie natürlich auf mich zu, weil da steht auf einmal so ein komischer, großer Mann mit langen Haaren. Der passt irgendwie gar nicht ins Bild, woher komme ich, wer bin ich, was tue ich da? Und da haben wir dann einfach ein bisschen geredet. Und es war irgendwie witzig, fremde Sprache, fremdes Land, fremde Leute, alles fremd, aber ich habe mich nicht fremd gefühlt. Ich habe mich irgendwie wie daheim gefühlt. Man hat einfach gemerkt, wir sind Geschwister, wir können zusammen. Und das ist was Besonderes und das kann man auf der ganzen Welt erleben, wenn man unter Geschwistern ist, dass man daheim ist. Und es gibt halt auch das andere, das Gegenteil. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, so Gespräche mit einem Pfarrer, mit einem Theologen oder mit irgendwie religiösen Menschen, wo man merkt, ja, der hat viel Bibelwissen, der kann Bibelverse sagen, der kennt sich aus in der Bibel, redet richtig gescheit daher. Aber irgendwie fehlt was. Irgendwie, weiß nicht, wir sind irgendwie nicht auf einer Ebene, irgendwas passt nicht. Der kann zwar die Bibel zitieren und kann sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber er kann ihm nicht von Herzen sagen, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit ich gerettet bin. Und irgendwie ist das Wissen über Gott und das Wissen über die Bibel nicht vom Kopf ins Herz runter gesagt. Irgendwie hat es keine Wurzeln geschlagen. Es fehlt irgendwie die Frucht, es fehlt einfach der Geist. Und oft merkt man das so in Gesprächen. Und ich kann mich auch an Gespräche erinnern mit Bekannten, Freunden oder auch Fremden. Da war ich eigentlich von mir selbst überrascht, wie gut ich reden kann, wie gut ich das Evangelium erklären kann und habe da Argumente gebracht und logisch und richtig gut dahergeredet und Bibelverse ist einem eingefallen, und ich zuerst gar nicht gedacht hätte. Und da habe ich einfach nur Danke sagen können, dass Gott so wirkt, dass der Heilige Geist mir solche Sachen eingibt und ich wirklich gut geredet habe. Überraschend. Kenne ich mich gar nicht so. Und da denke ich mir, das muss ankommen sein. Und dann hört man von seinem Gegenüber, ja, das ist interessant. Jetzt habe ich da alles offengelegt, Himmel und Hölle offengelegt. Und du findest das nur interessant. Mehr ist da nicht angekommen. Das ist dann einfach frustrierend. Man denkt, ich lege mir Herzblut ein und der Geist wirkt, das merke ich, und dann nichts. Gar nichts. Und das ist wirklich frustrierend. Und ich kann mich auch an meine erste Kurzpredigt erinnern, das war damals in der Jugendzeit in der katholischen Kirche bei einer Jugendvespa. Das war so der erste Auftritt von meiner Band, also damals waren wir noch gar keine Band. Meine Freunde haben mich gefragt, ob ich mit dem Bass mitspielen könnte bei der Vespa. Und ich habe gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir halt dort gespielt und das war irgendwie cool. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt wollen wir als Band was weitermachen, wir wollen da anknüpfen. Das war dann halt so der Startschuss. Und dann hat es halt auch geheißen, ja, irgendwer sollte halt vielleicht da irgendwas von der Bibel sagen. Und ich habe gewusst, sehr katholisch, alle Katholiken halt, aber mit dem lebendigen Glauben war es halt nicht so. Und dann hat halt einer, also haben sie gemeint, ja, Offenbarung wäre cool, Offenbarung ist spannend, machen wir irgendwas aus der Offenbarung, wer sagt was, und dann hat halt irgendwer es bestimmt worden, du sagst was. Und ich habe mir gedacht, pff, ob das was wird. Und dann habe ich ein paar so Tipps gegeben und gesagt, ja, das, da, auf das könnte ich vielleicht hinweisen und so. Und wie es dann halt einer gesagt hat, warum machst du das nicht? Weil du kennst eigentlich in der Bibel von uns am besten aus, sag du was drüber. Und ich habe mir gedacht, ich bin nicht katholisch, ich bin eigentlich als Gast da, warum soll ich jetzt da was sagen? Aber gut, mache ich. Und es war dann eben das Ende der Offenbarung, Kapitel 21. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Und dann das Kapitel 22, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Offenbarung ist eigentlich ein missionarisches Buch, es ist ein evangelistisches Buch. Und ich habe dort dann das Evangelium erklärt, habe von Jesus geredet, vom lebendigen Wasser, habe aber auch gesagt, was es bedeutet, wenn man ihm nicht kommt, wenn man das lebendige Wasser nicht annimmt. Und hinten noch sind eben die Leute zu mir gekommen, wie super, dass ich das gemacht habe, toll geredet, ganz klasse. Und ich habe mir gedacht, ich habe euch gerade gesagt, wenn es nicht kommt, wenn es Jesus nicht wirklich annimmt, landet es in der Hölle. Und was ihr dazu sagt, ist, dass das toll ist. Das ist dann einfach frustrierend, wenn das einfach nicht ankommt. Und darum muss eben der Geist beidseits wirken, beim Prediger und beim Zuhörer. Wenn der Geist das Herz von einem Menschen nicht anrührt, dann kann man das mit Rhetorik und Argumenten einfach nicht ausgleichen. Aber trotzdem, wenn man von Jesus erzählt, ist es niemals umsonst. Zum einen, weil dann kein Mensch eine Entschuldigung hat und sagen kann, wo ich noch nie gehört. Sie haben es gehört. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, dass einfach dieses Gespräch oder diese Predigt oder was auch immer ein weiterer Schritt ist, ein weiterer Baustein zur Bekehrung. Manche hören es einmal und bekehren sie. Manche brauchen viele, viele Anläufe, bis sie sich dann einmal bekehren, wenn sie sich bekehren. Und das habe ich auch schon erlebt, dass Jahre später irgendwann einmal jemand zu mir kommt und mir freudestrahlend erzählt, ja, er hat jetzt von jemandem das Evangelium von Jesus gehört und er hat sich jetzt bekehrt, er glaubt jetzt an Jesus. Und ich denke mir, das habe ich da vor 10 Jahren auch schon gesagt. Und damals war es da völlig wurscht. Er braucht einfach länger. Und darum, es ist niemals vergeblich, darum müssen wir einfach dranbleiben, von Jesus reden und dafür beten. Und im ersten Korintherbrief, im dritten Kapitel, schreibt Paulus: Was ist denn schon Apollos und was ist Paulus? Sind doch nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat nur das getan, was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es kommt nicht darauf an, wer pflanzt oder wer bewässert. Wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Pflanzer und Pfleger arbeiten zwar an demselben Werk, aber jeder wird seinen Lohn so erhalten, wie es seinem eigenen Einsatz entspricht. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gottes Geist wirkt. Wann, wie, wo, bei wem, das können wir nicht bestimmen. Und es gibt intelligente Menschen, die in Bezug aufs Evangelium nichts verstanden haben. Und dann gibt es Menschen, die haben vielleicht nicht so die große Bildung, aber in Bezug aufs Evangelium haben sie so viel mehr verstanden. So viel mehr Einblick in das Wesen Gottes und haben eben dieses Verständnis vom Vater. Das Evangelium ist so einfach, so simpel. Ein kleines Kind, das vielleicht nicht einmal noch lesen kann, kann das bereits verstehen, wenn der Geist wirkt. Wenn man einfach nur die Bilderbibel anschaut und diese Bilder sieht oder von den Eltern vorgelesen kriegt, kann der Geist Gottes bereits wirken. Und ich kann mich an meine Kindheit erinnern, als ich mit so einer Bilderbibel am Boden bei meiner Oma gesessen bin und als mir meine Eltern daraus vorgelesen haben dann. Und ich kann mich an diese Bibelgeschichten erinnern, auch in der Kinderstunde dann. Und als ich Jesus am Kreuz gesehen habe und wie ich verstanden habe, das hat er wegen mir getan, das hat er für mich getan. Das kann eben ein kleines Kind bereits verstehen. Und so eine Nebengeschichte eigentlich, ich kann mich erinnern, dass ich da irgendwann noch mal so die Bibel durchgeschaut habe, noch nicht lesen habe können. Und da habe ich dann irgendwann einen Mann gesehen, der so in einem großen Fisch drinnen war. Und ich habe mir nichts darunter vorstellen können, was das sein soll. Ich habe dann meine Mutter gefragt, und die war gerade frisch bekehrt, hat sich in der Bibel nicht wirklich auskannt. Und die hat dann gemeint, ja, das wird wohl Jesus sein. Und ich habe damals aber schon gewusst, nein, Jesus, das kommt dann viel später, das ist Jesus dann am Kreuz, das ist viel früher. Nein, ich glaube nicht, dass das Jesus ist. Also ich habe damals schon das irgendwie ein bisschen zuordnen können und gewusst, das kann sein, das kann nicht sein. Gottes Geist kann bereits in einem kleinen Kind wirken. Gottes Geist ist derjenige, der den Schalter umlegen kann, der ihm dieses Verständnis vom Vater schenken kann und sonst niemand. Und deshalb sollten wir nie aufhören zu beten und zu erzählen. Dem zweiten Timotheus schreibt Paulus an Timotheus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, eben dieses Verständnis vom Vater, die zur Rettung führt. Und zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist nie zu früh, es ist nie zu spät. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Amen. Und jeder, der jetzt von sich selbst sagen kann, dass er eben diesen Geist Gottes hat, dass er ein Kind Gottes ist, weil er sein Leben Jesus gegeben hat, der ist jetzt herzlich eingeladen zum Tisch des Herrn, um das auch öffentlich zu zeigen. Danke, Herr Jesus, dass du